Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, die Stunde. Und ich freue mich sehr, denn ich habe wieder ein tolles Thema vorbereitet und habe mir einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen und hoffe, dass er ein bisschen Licht ins Dunkle bringt, wenn es um das Thema Fokus, Zeitplanung, vielleicht auch viel Selbstmanagement. Wir werden mal gucken, was kommt. Hallo und herzlich willkommen, lieber Lars Bobach. Hallo.
Hallo Stefan, schön, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr.
Sehr, sehr gerne. Lars, ich würde gerne mit dir einsteigen und zwar würde ich dir das Wort einmal übergeben. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen für Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Was machst du? Wer bist du? Womit beschäftigst du dich den ganzen Tag? Das würde uns jetzt gerade brennend interessieren.
Ja, Lars Bobach, ich bin, mein Thema ist Fokus. Ich bin Unternehmer aus Leidenschaft. Ich habe mich vor über 20 Jahren selbstständig gemacht. Das Unternehmen habe ich auch noch, aber ich bin komplett aus dem Tagesgeschäft ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, dass ich das Unternehmen viel besser führen kann, wenn ich aus dem Tagesgeschäft aussteige. War zwischendurch aber komplett im Hamsterrad gelandet und aus dieser Geschichte, wie ich aus dem Hamsterrad rausgekommen bin, raus aus dem Tagesgeschäft, habe ich dann daraus meine Online-Akademie gegründet, die Lars-Bobach-Akademie, wo ich anderen Unternehmern und Selbstständigen genau in dem Thema helfe, wie sie Fokus gewinnen und aus dem Hamsterrad aussteigen können.
Ich würde tatsächlich doch gerne einen Schritt zurückgehen und würde dir einmal ganz kurz erzählen, wie ich eigentlich auf dich gestoßen bin. Denn ich kenne dich schon sehr, sehr lange, du mich nicht. Aber
Lass mich raten.
Ja, bitte, bitte.
Über das iPad oder papierlose Büro.
So. Genau das ist der Punkt. Und zwar, als ich mich damals damit beschäftigt habe, papierlos zu werden, das iPad in der Hand hatte, gab es noch nicht so viele Menschen, die sich genau damit beschäftigt haben. Und du warst einer davon und hast sehr, sehr viel zu diesem Thema gemacht, hast viel gezeigt. Ich glaube, wenn ich es richtig zitiere, wieder mehr Zeit im digitalen Dschungel oder irgendwie sowas war das.
Ne? Orientierung so? Im digitalen Dschungel.
Danke, genau. Und darüber bin ich auf dich gestoßen und fand das alles total spannend und interessant, was du gemacht hast und habe dann so ein bisschen verfolgt, wie du im Prinzip da hingelangt bist. Und ich finde das immer wunderschön und sehr, sehr faszinierend, wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen so ihre Leidenschaft entdecken. Ja, und wenn man so Teil von außen ist und das beobachtet, das finde ich einfach wunderbar und man merkt so richtig, du blühst da drin auf. Das finde ich klasse. Und aber sag mal, du hast gesagt, du hast dich aus deinem Unternehmen rausgezogen, weil du festgestellt hast, dass es besser ist, du bist vielleicht effektiver, wenn du es von außen führst und nicht mehr mittendrin steckst und hilfst heute Unternehmern beim Fokus- und Zeitmanagement. War das damals auch das Thema, warum du dich rausgezogen hast oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie kam das zustande?
Warum ich mich rausgezogen habe, war ja, weil ich komplett im Hamsterrad gelandet war. Ne? Also wenn ich da weitergemacht hätte, dann wäre ich komplett im Burnout gelandet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Und ich bin ein Typ, der hat immer viele Ideen und bin sehr umtriebig und alles, was so ungesund ist, was einen da auch in den Burnout treiben kann. Und das wäre bei mir garantiert passiert. Und bei mir gab es dann so ein Aha-Moment, ne, wo mich eine Kleinigkeit so wirklich richtig wachgerüttelt hat, für den ich im Nachgang sehr, sehr dankbar bin. Und das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, dass es so nicht weitergehen kann, ne? Weil ich hatte meine Werte verloren, ich hatte für die falschen Ziele gearbeitet und bin so halt im Hamsterrad gelandet und habe dann überlegt, wie komme ich denn da jetzt raus? Und es ging dann so weit, dass ich dann gesagt habe, da würde ich gerne mal drüber bloggen. Dann habe ich angefangen, darüber zu bloggen und dann macht man solche Fehler, wie ich es dann auch gemacht habe und fragt die Community mal, wollt ihr denn was von mir wissen? Und genau was du jetzt sagst, nämlich iPad, papierloses Büro, der ganze Kladderadatsch, der kam dann und dann habe ich halt auch prima, dann schreibst du doch mal auch mal darüber, weil da hatte ich mich auch in meinem Unternehmen sehr früh schon mit beschäftigt, also vor 10 Jahren schon, lang, lang vor Corona und habe darüber geschrieben und das gab natürlich eine riesen Resonanz und aber hauptsächlich dann von Leuten, Lehrern und also jetzt nicht, dass ich was gegen Lehrer habe, um Gottes Willen, meine älteste Tochter ist Lehrerin, ne? Also gar nicht, aber das war nicht meine Zielgruppe, weil wenn die mich was gefragt haben, was jetzt außerhalb dessen ist, wie man das Lasso bei GoodNotes benutzt, konnte ich denen ja überhaupt nicht helfen. Weil ich kenne die ja, weiß das ja gar nicht. Ne? Und dann habe ich gemerkt, wenn ich aber mit Unternehmern, ne, dann konnte ich denen plötzlich helfen, weil ich bin ja genau durch den gleichen Mist gegangen wie die auch und habe dann aber festgestellt, dass diese Tools natürlich überhaupt nicht helfen. Ne? Wenn ich da im Hamsterrad festhänge, ne, dann kann ich natürlich versuchen, mit Tools das Ganze zu machen, habe ich ja auch. Und genau diesen ganzen Werdegang, meine Fokusreise nenne ich sie immer, kannst du ja auf YouTube heute ja noch eins zu eins angucken, ne? Wie ich erklärt habe, wie man To-Do-Listen strukturiert und alles, was natürlich totaler Scheiß ist. Und mittlerweile weiß ich das, ne? Aber es war halt eine Reise und da sind viele, und du anscheinend auch, haben mich da über Jahre begleitet, ja.
Ja. Das stimmt tatsächlich. Und ich habe auch mitbekommen, und das fand ich sehr, sehr sympathisch, dass die Dinge, die du ja gepredigt, geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber die Dinge, von denen du sehr überzeugt warst, die du vertreten hast, dass du bei einigen auch wieder zurückgerudert bist. Also ich kann mich noch daran erinnern, ganz präsent war tatsächlich das Beispiel, dass du gesagt hast, so, ich habe mir wieder einen Planer angeschafft, einen Planer auf Papier und bist weg von alles im Digitalen zu machen. Wie bist du für dich darauf gekommen, umzusteigen? Also was war für dich so die Initialzündung zu sagen, ne, irgendwie funktioniert dieses Plan und dieses rein Digitale dann für mich doch nicht?
Ja, genau, das war ein radikaler Schnitt, da habe ich auch wirklich einen Großteil meiner Community verloren, ist ja klar, weil die sagten, hä, was macht ihr denn da? Aber ich habe auch das ganz transparent, ich habe Planer getestet, ich habe Bullet Journal getestet, habe überall Videos zugemacht und alles mal erklärt, was ich da so erlebe und wie es mir damit geht. Ausgangspunkt war, dass ich dachte, mit To-Do-Listen organisiere ich mich gut. Und es war auch so, ne? Ich habe wirklich alles da drauf geschrieben und wirklich aber jeden Scheiß. Das ist ja das Schlimme dabei, dass man wirklich jeden Mist da drauf schreibt. Und es war so ein ganz, ganz ambivalentes Gefühl. Ich fühlte mich auf der einen Seite gut organisiert, aber dann auf der anderen Seite auch total überfordert gleichzeitig. Und das war irgendwie total komisch. Und das ging dann damit los, dass ich morgens mit dem Rechner gefahren und dann als erstes auf meine To-Do-Liste guckte, ließ mich so ein ohnmächtiges Gefühl zurück. Ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. Da standen 20, 30 Aufgaben, wenn es gut war, manchmal auch mehr und teilweise schon rot hinterlegt, weil überfällig, also der totale Mist. Und ich habe dann das alles mal untersucht, was machen To-Do-Listen mit uns? Ne? Wie funktioniert so eine To-Do-Liste? Und mir auch Studien angeguckt und festgestellt, dass die To-Do-Liste, wo ich dachte, sie ist die Lösung für mein Problem, weil ich alles draufschreibe, nein, sie ist das Problem. Die To-Do-Liste ist das Problem. Mhm. Und so habe ich mich dann davon wegentwickelt und ich kann auch gerne mal ausführen, warum die das Problem ist. Soll ich?
Sehr, sehr, sehr gerne. Hätte ich zum späteren Zeitpunkt gemacht, aber steig ruhig ein. Sehr gerne. Es passt ja gerade wunderbar.
Ja, also die To-Do-Liste ist das Problem ganz einfach. Erstmal, ne, wir schreiben ja alles drauf. Sie kann unendlich sein. Und das Allerschlimmste an der To-Do-Liste ist, und da gibt es Studien drüber, wir schaffen noch nicht mal die Hälfte davon abzuarbeiten, was wir draufschreiben. Mhm. 59% bleiben unerledigt. Das muss man sich mal vorstellen. Über die Hälfte von dem, was du heute auf deiner To-Do-Liste geschrieben hast, wirst du wieder nicht machen. Streng genommen führen wir also keine Liste von Dingen, die wir erledigen, sondern wir führen eine Liste von Dingen, die wir ständig vor uns herschieben. Das führt natürlich zum permanent schlechtem Gewissen, weil ich kriege die ganze Zeit ja vor Augen geführt, da genügst du nicht, da schiebst du wieder vor dir her, das hast du schon wieder nicht geschafft. Also permanent schlechtes Gewissen und das sorgt natürlich für totalen Stress. Und gerade für dich jemand, der sich ja der mentalen Gesundheit verschrieben hat, ist das natürlich der Horror. Ne? So, und das ist es nämlich, das ist nämlich genau das. Und dann daraus ergibt sich nämlich, und das habe ich für mich festgestellt, den nenne ich ja mittlerweile den Teufelskreis der To-Do-Listen-Tyrannei, weil irgendwann, weil du auf der To-Do-Liste nicht mehr unterscheidest zwischen dringenden und wichtigen Dingen, weil du alles draufschreibst, jeden kleinen Scheiß, jeden Mist, fängt die To-Do-Liste an, für dich zu denken. In meiner Zeit, als ich die so geführt habe, da habe ich morgens den Rechner angemacht, drauf geguckt und ich habe überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, was ich tue, sondern ich habe einfach angefangen abzuhaken. Und das ist ja das Fatale, das ist ja diese Dringlichkeitssucht. Ne? Durch dieses Hakensetzen kriegen wir auch noch ein Glücksgefühl. Ja, oh, ich habe was erledigt. Wir erledigen natürlich erstmal die Dinge, die am leichtesten von der Hand gehen, die uns aber überhaupt nicht einen Schritt vorwärts bringen. Haken um Haken um Haken, treten aber auf der Stelle, fallen abends müde, ins Bett todmüde, haben aber das Gefühl, wir treten auf der Stelle. Und das ist es ja, was dann mit To-Do-Listen passiert. Und der Teufelskreis ist, dadurch, dass wir die To-Do-Liste irgendwann das Denken übernimmt, machen wir uns überhaupt keine strategischen Gedanken mehr, was wir darauf schreiben, was wir eintragen auf die To-Do-Liste, sondern wir schreiben einfach jeden Mist drauf. Und dadurch, dass wir keine strategischen Gedanken mehr machen, schreiben wir immer mehr Aufgaben drauf, wir erledigen immer weniger und machen uns noch weniger strategische Gedanken und dann dreht sich das Ding, ne? Und genau in dem Teufelskreis ist man dann gefangen.
Und was die Alternative sein kann, beziehungsweise wie du es gelöst hast, das würde ich tatsächlich noch ein bisschen nach hinten schieben, was stattdessen passieren kann. Denn ich halte hier ein wunderbares Exemplar deines Fokusplaners in der Hand und habe gedacht, okay, vielleicht ist das auch die Antwort auf meine Schwierigkeiten, die ich habe, seitdem ich vor allem, seitdem ich selbstständig bin seit 2 Jahren, wo ich das Gefühl habe, oh mein Gott, mich frisst das alles auf. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde gerne nochmal ein bisschen zurücktreten und die Frage an dich weitergeben. Warum ist es heute besonders wichtig, beziehungsweise inwiefern unterscheidet sich vielleicht auch die Zeit heute, was das Zeitmanagement, was Fokus angeht, zu der Zeit von vor 20 Jahren oder meinetwegen auch 10 Jahren? Also wie hat es sich verändert und warum ist es heute besonders wichtig, auch den Fokus wiederzubekommen und auch zu halten?
Super Frage, Stefan. Als ich angefangen habe in den 90er Jahren, bin ich ins Berufsleben gestartet, ne, Mitte der 90er. Und da hatte ich auch einen Papierplaner, hatte man damals. Ne? Gab es ja noch alles andere, gab es ja so gar nicht. Ne?
Ja, Filofax war
Time
ja ganz
System.
weit vorne, ne?
Ja,
Ja,
Filofax. Ich hatte ein
ja.
Time System, war, also da war Filofax. Filofax war ja so mehr so. Ja, ich sag mal, also Time System, das war das Ding
Ja.
für Manager und Unternehmer. So, das
Der
hatte ich. Ja, der heiße Scheiß, genau. So, und
heiße
da habe ich mitgearbeitet. Und dann, wenn ich jetzt, und das habe ich jetzt wirklich vor einem Jahr nochmal gemacht, meine ganzen alten Kalendare mal durchgeblättert, so mal, nur mal reingeguckt und so. Und da war es mein Tag, der sah da so aus. Ich hatte, wenn überhaupt, ein, zwei Termine.
damals.
Ja, dann hatte ich vielleicht eine Aufgabe oder zwei und drei Rückrufe zu machen. Ne, da konnte man unterteilen zwischen Aufgaben und Rückrufen. Das war mein Tag. Ja? So sah der damals wirklich aus. So, mittlerweile geht das natürlich überhaupt nicht mehr. Ne? Wir sind ja im Zeitalter, sage ich immer, der existenziellen Überforderung. Wir haben immer viel zu viel zu tun. Wir können nie alles erledigen. Der Zeitpunkt, wo wir irgendwann mal alles geschafft bekommen, der wird niemals da sein. Der wird einfach nicht mehr kommen. Ne? Wir können nicht alles tun, was wir an Möglichkeiten haben. Wir können nicht alle Aufgaben erledigen, die an uns herangetragen werden. Und deshalb ist Fokus ja so wichtig. Und ich habe damals mit der Firma Evernote ja eine Studie zusammen gemacht. Das war allerdings vor Corona noch. Und da ist ja herausgekommen, diese Dreifachüberlastung, in der wir leben, eine kommunikative Überlastung, kognitive Überlastung, Informationsüberlastung. Ich möchte jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das sind halt diese ganzen Überlastungen, in der wir leben. Und das war vor Corona und das waren schon erschreckende Zahlen. Und jetzt durch Corona habe ich das Gefühl, ist das Ganze ja nochmal wie so im Hockeystick nach oben gegangen. Es wird noch mehr gemietet. Microsoft hat Zahlen veröffentlicht. Die Meetings bei Microsoft haben von vor bis nach Corona um das 2,5-fache zugenommen. Ich kenne Microsoft-Manager, mit denen habe ich gearbeitet. Die sind teilweise in drei Meetings gleichzeitig eingeladen. Kein Witz. Ja, dann kommt dazu durch diese Homeoffice-Geschichte die Pseudoproduktivität. Wir können nur noch zeigen, wir sind produktiv teilweise, indem wir irgendwie besonders beschäftigt wirken, indem wir auf jede E-Mail sofort antworten, jede Chatnachricht sofort antworten. Aber das addiert sich ja nicht auf zu irgendwas, was Wesentlichen oder was Sinnvollem, sondern wir sind nur noch produktiv, nur noch aktiv, nur noch beschäftigt, aber es ist nicht produktiv, weil es sich nicht aufaddiert. In der Hoffnung, es wird sich aufaddieren, es tut es aber nicht. Und das führt natürlich eins zu eins ins Hamsterrad. Also, wenn man das sieht von den 90ern bis vor Corona war schon extrem und durch Corona hat das Ganze jetzt nochmal richtig zugelegt.
Da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an und ich glaube, oder habe zumindest das Gefühl, und das sind auch das, was ich in der Praxis erlebe, wenn ich mit Mitarbeitenden und mit Führungskräften spreche und gerade wenn ich die Analysen zur psychischen Belastung mache, du hast gerade zum Beispiel Homeoffice auch angesprochen, da ist das tatsächlich etwas, dass man das Gefühl hat, ich muss sofort auf etwas reagieren, weil sonst könnte man ja glauben, dass ich nicht irgendwie am Arbeiten bin. Also da sind ganz viele wilde Dinge im Kopf unterwegs. Und die Leute machen sich wahnsinnig viel Stress und Druck und haben tatsächlich am Ende irgendwie das Gefühl, ich habe auch gar nichts mehr Sinnvolles irgendwie getan den ganzen Tag. Ne?
Genau.
Das ist ja genau das, was du beschreibst. Aber drei gleichzeitige Meetings, das ist ja schon wirklich also verrückt, oder? Wie sowas passieren kann. Also, das ist,
Ja, es ist
naja.
ja eh eine Seuche, dass man diese
Ja.
Kalender freigibt. Ne? Also das ist ja eine
Ja.
Sache, das würde ich ja niemals erlauben, weil ich sage mal, meine Zeit, da möchte ich selber Herr drüber sein. Also da will
Ja.
ich nicht, dass andere sich einfach irgendwas da reinbuchen.
Und Warum? Du wirst dich ja intensiver damit beschäftigt haben, und das höre ich ja ganz klar raus. Und ich kenne ja auch deine Videos und das, was du gemacht hast. Warum ist das für uns Menschen so wichtig? Also warum ist es für uns so wichtig, oder vielleicht auch gerade Unternehmer, das ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hast, warum ist es so wichtig, sich zu fokussieren? Was passiert, wenn wir uns nicht mehr fokussieren? Was ist die Gefahr dabei?
Also wir können ganz oben anfangen, also wenn du ein glückliches Leben haben willst, ja, oder ein erfülltes Leben. Ne? Sagen wir mal, glücklich, das sind ja nicht erfülltes Leben einfach. Ne? Also da kommst du um Fokus nicht drum herum. Wenn du dich nur verzettelst in deinem Leben, weil du alles irgendwie so ein bisschen machst, aber nichts richtig, ne? Und dazu neigen wir ja in der heutigen Zeit, weil wir alle Möglichkeiten haben, da wirst du kein erfülltes Leben haben. Ne? Du wirst hinterher auf dein Leben zurückblicken und ganz, ganz viele Dinge bedauern, die du getan hast und wo du dich nicht auf das konzentriert hast und das fokussiert hast, was wirklich zählt. Und das erlebe ich heute schon oft in meinen Workshops, wo Leute gerade so, meine Hauptzielgruppe ist so zwischen 40 und 50 sind die meisten, die zu mir in die Workshops kommen. Und wo da schon großes Bedauern ist, weil die haben sich oft verrannt. Aber wie ich auch, ne? Also ich bin ja da nicht anders gewesen. Ne? Nur ich habe dann jetzt angefangen, da Workshops drüber zu geben. Ja, ne? Aber wenn ich sage immer, ein glückliches und Zufriedenheit, Wohlbefinden, glückliches Leben, erfülltes Leben, geht nur mit Fokus.
Und ich glaube auch, wir brauchen diesen Fokus natürlich auch, um einfach auch mal wieder Dinge voranzubringen. Ja, also ich merke das selbst bei mir in der Selbstständigkeit, dass ich merke, wenn ich mir den Fokus nicht einplane, wirklich mal auch zu sagen, so, und jetzt konzentriere ich mich wirklich nur auf diese eine Sache und versuche da irgendwie, dann wäre ich nur damit beschäftigt, immer zu reagieren, statt irgendwie wirklich mal auch neue Konzepte mir zu überlegen und so weiter. Das würde gar nicht passieren. Und das ist natürlich auch die große Gefahr dadurch, dass wir es nicht mehr schaffen, Dinge auch voranzubringen. Weil dafür brauchen wir natürlich am Ende auch den Fokus. Und du
Absolut,
hast.
das ist ja, das kommt ja eine Stufe drunter. Ne? Wenn ich von einem erfüllten Leben rede, kommt ja das, da hört das ja dazu, dass ich was erreiche, dass ich Substanzielles irgendwie schaffe. Ja, das heißt nicht, dass ich jetzt jeder muss die Welt retten, ne? Um Gottes Willen, ne? Aber dass ich irgendwie Dinge für mich zu meiner Zufriedenheit erledige. Ne? Und das kann sein, einfach nur Familienvater oder Mutter sein, das kann sein, ein Lehrer oder das ist mit allen Bereichen so. Ne? Das ist alles sehr, sehr sinnvoll, aber ich habe ja oft das Gefühl, dadurch, dass ich mich total verzettel und den Fokus nicht darauf habe, dass ich dem gar nicht genüge.
Und du hattest jetzt gerade schon Workshops angesprochen. Wenn man in deinen Workshop kommt, was lernt man dort? Also du hast gerade schon gesagt, so deine typische Zielgruppe ist so zwischen 40 und 50. Eher Selbstständige oder Angestellte, oder ist es gemischt? Was würdest du sagen?
Das ist, also ich habe zwei Workshops. Ich gebe zwei Workshops. Der eine Workshop ist das Navi fürs Leben. Das gibt es Fokus für einen selbst. Ne? Da entwirft man mal ein Vision Board, eine Lebensvision für sich. Und das ist sehr gemischt. Da, ne, sind Unternehmer, Unternehmerinnen, aber auch Selbstständige, Führungskräfte, alles. Hatte ich schon alles. Hatte ich Mutter mit Tochter, ne, Vater mit Sohn oder ein Vater, der seine Tochter hinterher nochmal geschickt. Also alles dabei. Und dann gibt es Fokus fürs Unternehmen. Das ist das Business Cockpit. Das ist mein zweiter Workshop, den ich gebe. Und es gibt auch nur die zwei. Und das ist dann nur an Unternehmer gerichtet, ja.
So, und wenn wir jetzt mal Navi fürs Leben, wenn wir da mal einsteigen, was erwartet die Menschen, wenn sie zu dir kommen? Also typischerweise, wie kommen sie rein und wie gehen sie wieder raus?
Also rein kommen sie meistens, oder nein, nicht meistens, alle kommen rein mit einer totalen Unklarheit, was sie eigentlich machen wollen. Ne? Also viele sind, haben das Gefühl, ne, sie haben ihre Lebensfreude oftmals verloren. Das haben natürlich jetzt nicht alle, ne, um Gottes Willen, nicht, dass das also ein Depri-Club ist, gar nicht. Aber ne, man merkt so, ne, man ist im Hamsterrad, ne, man hat keine klaren Lebensziele, keine klare Lebensvision und das fehlt irgendwie. Und das ist eigentlich bei allen gleich, ne, dass irgendwie sie auf der Suche sind nach dem, was sie in ihrem Leben erreichen wollen, wofür sie das alles machen. Und es gibt ja drei Dinge, die wir im Selbstmanagement, in der Selbstführung brauchen. Ne? Und das ist Ziele, das ist Motivation und das ist Organisation. Und im Navi fürs Leben Da beschäftigen wir uns mit Zielen und Motivation, ne? Aber nicht Ziele für dieses Quartal, für dieses Jahr, sondern wirklich mal nach 10 Jahren auch vielleicht ein Lebensziel oder so, was man findet. Und Motivation findet man natürlich darüber auch, weil ich komme mal mit mir in Verbindung und guck mal, was motiviert mich eigentlich ist. Und wir haben ja oftmals falsche Ziele, die wir glauben, die wir erreichen müssen, weil sie von außen irgendwie von uns erwartet werden. Das denken wir zumindest. Und genau, und darum kümmern wir uns im Navi fürs Leben. Die Organisation, das Dritte im Selbstmanagement, die dritte Kompetenz, das ist ja das, was viele meinen, was Selbstmanagement ist, ist es aber aus meiner Sicht nicht, sondern die ersten zwei sind viel wichtiger. Wenn ich unten alle Tools habe, wie du jetzt gerade den Fokusplaner auch jetzt hier in die Kamera gehalten hast, ne? Ist ein tolles Tool, ne? Ich meine, bin ich totaler Fan von, habe ich auch selbst entwickelt, nutze ich auch jeden Tag. Also ist wirklich toll. Aber das löst die Probleme nicht, wenn du die oberen beiden Dinge nicht geklärt hast. Weil die brauchst du. Und zu deiner Frage, sie kommen rein, unfokussiert, unsicher, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, Hamsterrad häufig. Rausgehen sie mit einer klaren Vision, mit einer klaren Vision, was sie mit ihrem Leben erreichen wollen. Und das Schöne an dem Workshop ist, jetzt mache ich mal eine kleine Werbeunterbrechung hier, ist,
Auf
dass
jeden
das ist,
Fall.
das ist kein Workshop, wo nur theoretisches Wissen gemacht wird, sondern es wird wirklich erstellt. Also du gehst mit einem fertigen Navi fürs Leben daraus. Du hast hinter dein Vision Board fertig für dich und hast einen klaren Plan, was du erreichen willst. Und du musst nicht hinterher nochmal sagen, okay, was hat er jetzt alles erzählt? Jetzt muss ich das nochmal nacharbeiten. Nein, du bist hinterher fertig.
Und sag mal, wie lange dauert so ein Workshop?
3 Tage.
3 Tage. Und wie ist da so deine Erfahrung? Also, wenn ich irgendwelche Themen zum Beispiel zum Thema Resilienz, Stressmanagement und so weiter mache und dann die Teilnehmer frage, was tut dir eigentlich gut? Ja, wo tankst du so richtig auf? Wo lädst du deinen Akku auf? Was tut dir gut? Was wärmt dein Herz? Dann merke ich ganz deutlich, dass das etwas ist, womit sich manche Menschen länger schon nicht mehr beschäftigt haben. Und dann braucht es eine sehr, sehr lange Zeit, um da erstmal reinzukommen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe 3 Tage in einen Workshop, eigentlich völlig zerstreut und weiß nicht, wo möchte ich denn eigentlich hin in meinem Leben und was ist mein Ziel, was ist meine Vision, was ist vielleicht auch mein Warum? Da braucht man da auch erstmal eine ganze Zeit, bis man Zugang zu den Teilnehmenden findet, bis die überhaupt wieder Zugang zu sich selbst finden, oder?
Absolut, hast du super gut erkannt. Das ist auch so. Es ist natürlich so, wir machen da ja schon Übungen und da gibt es Reflexionsfragen, Gruppenarbeiten. Also es ist mir noch nicht gelungen, einen nicht zu knacken. Also ich habe jeden geknackt. Ne? Und es ist ja so, in der Vorstellungsrunde, da sollen sie auch erzählen, was macht ihnen denn Spaß? Ne? So, ne? Worin gehen sie auf? Und da gibt es wirklich viele, die das gar nicht mehr wissen. Ne? Die sind so wenig mit sich in Kontakt noch. Ne? Es ist nur noch ein Funktionieren bei denen, dass sie sich da schwer tun. Ne? Aber das knacken wir dann schon. Und wenn man sich, wir kapseln uns ja auch komplett ab. Ne? Also es ist wirklich auch jetzt Handy und so erstmal verboten. Ob die das abends im Hotelzimmer machen, ist ja deren Sache. Aber während des Workshops und alles, sondern wir wollen wir uns wirklich so sehr nur mit uns selbst beschäftigen. Und wir gehen, ich sage immer, wir heben ab, gehen auf 30.000 Fuß und von da oben, da treten wir auf die Bremse und bleiben da oben mal stehen, die 3 Tage. Und von da gucken wir auf unser Leben herunter. Und durch dieses, es ist immer an schönen Orten, wir sind abgeschottet und das funktioniert dann schon gut. Aber du hast absolut recht, ne? Im täglichen Funktionieren und wenn du so voll im Firefighting-Modus, nur noch im Feuerwehrmodus unterwegs bist, ist es sehr, sehr schwer. Ohne diesen Abstand wird, geht es gar nicht.
Ja, das stimmt. Und Lars, was macht das mit dir? Also wenn du in den Workshops bist und mit den Teilnehmern in Kontakt bist und die unterstützt und so weiter, was macht das mit dir? Also löst das irgendwas in dir aus? Entwickelst du dich dadurch auch weiter? Was nimmst du für dich daraus mit?
Also erstmal natürlich eine große Freude, ne, dass es, also wenn man anderen hilft, ich meine, das muss ich dir nicht sagen, das weißt du genauso gut wie ich, ne, als Psychologe, ist das natürlich gar keine Frage. Erstmal anderen zu helfen, ist erstmal grundsätzlich schön, ne? Also das hinterlässt natürlich eine große Freude und auch eine große Sinnhaftigkeit hinterlässt das bei einem. Aber ich lerne natürlich auch von jedem Teilnehmer selber, ne? Also der Workshop, den gebe ich jetzt seit, ich glaube, 8 Jahren. Und der hat sich immer weiterentwickelt, weil ich natürlich auch ganz, ganz viel gelernt habe, ne? Und gemerkt habe, was funktioniert nicht. Und der ist auch überhaupt nicht mehr mit dem zu vergleichen, was ich anfangen vor 8 Jahren gegeben habe. Da hat sich viel dran verändert und viel mache ich jetzt anders. Und es gibt auch schon Wiederholungstäter, die sagen, ach, das mache ich jetzt nochmal. Und ja, schön. Aber natürlich im Endeffekt eine große Dankbarkeit, ne? Das muss man natürlich hören. Habe ich natürlich auch.
Ja, und ich finde, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, wenn ich in den Kontakt mit Menschen gehe, ich lerne mich einfach auch ein Stück weit besser kennen. Also ich nehme immer wieder was für mich mit und reflektiere mich auch noch mal selbst und das ist, macht mir persönlich so eine Freude. Und natürlich, ich bin da auch wahnsinnig dankbar und gerade wenn die Menschen dann wirklich rausgehen und ein bisschen klarer sehen. Ja, also das ist für mich auch wahnsinnig hilfreich. So, wir haben den Workshop, du hast gesagt, Ziele und Motivation, damit beschäftigt man sich primär in dem Workshop. Organisation, dafür haben wir den Fokusplaner. Den Fokusplaner, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, du magst keine To-Do-Listen mehr, du rätst von To-Do-Listen ab. Was macht jetzt der Fokusplaner? Also, ich würde auch gerne mal einsteigen. Ich habe mein Paket nach Hause bekommen und da mache ich auch keinen Hehl draus. Ich finde ihn wunderschön, wirklich wunderschön. Ich halte ihn total gerne in den Händen. Ich habe einmal die Hülle tatsächlich, die kommt ja von X47, habe ich da tatsächlich noch einmal getauscht, weil ich hatte mich verkauft und habe dann doch eher zu dem etwas teureren Modell gegriffen, weil es einfach so viel Spaß macht, so viel Freude macht. So, aber interessant ist ja der Inhalt. Und ich bin noch nicht komplett durchgestiegen, was ich jetzt denn damit mache und wie es mich bereichern kann. Und ich habe gehofft, diesen Podcast auch dafür nutzen zu können, um da ein bisschen Aufklärung von dir zu bekommen. Also, vielleicht noch mal ganz kurz, was macht dieser Fokusplaner? Wofür ist der da? Was leistet der?
Also der Fokusplaner ist für deine persönliche Organisation, zur Führung deiner selbst, wenn du so willst. Ja, und das ist so ein blödes deutsches Wort, Selbstführung, aber im Prinzip ist es genau das. Selbstmanagement, Selbstführung ist ja irgendwie das Gleiche. Ich finde das Selbstführen eigentlich auch das sinnvollere Wort eigentlich, weil ich führe mich ja irgendwo selber. Und das haben wir alle nicht gelernt. Und da hilft der Fokusplaner halt enorm. Jetzt nochmal zu deiner Frage, wie du ihn nutzt. Du bist da noch nicht durchgestiegen. Das ist natürlich, man darf natürlich nicht anfangen, weil der hat ja so viele Funktionen. Ne? Also da ist ja wirklich mein ganzes Fokussystem drin. Und ich merke auch oftmals, dass die Leute, wenn die den aufmachen, das ist so ein dickes Paket und erschlagen fühlen. Ne? So, und das darf natürlich nicht sein. Und ich sage ja auch immer, ich habe sogar extra mal eine Podcast-Folge darüber gemacht. Ne? Langsam anfangen. Fang mit dem Kalendarium an, fang mal mit einer Wochenplanung an. Das reicht erstmal vollkommen. Und dann robbst du dich so an die anderen Dinge langsam ran. Weil, wenn du das jetzt komplett machen willst, und ich glaube, auf Fokusplaner, hier gibt es 15 Videos zu den 15 einzelnen Bereichen, das ist einfach auch zu viel. Ne? Man muss klein anfangen und dann wirklich da sich mal durcharbeiten. Was mir der Fokusplaner gegeben hat, ich habe den ja gar nicht, erstmal, ich wollte so ein Produkt gar nicht rausbringen. Das war überhaupt nie mein Plan, sondern ich habe ja mich von diesen digitalen Dingern wegentwickelt. Kann man ja auf YouTube, wie gesagt, sehen. Und dann habe ich ja auch analoge Sachen durchprobiert und bin dann hinterher beim Bullet Journal hängen geblieben und fand das eigentlich ganz toll, aber es hat mir zu wenig Struktur gehabt. Ich habe geliebt diese Oase der Ruhe, die so ein Papierplaner ausstrahlt. Habe gesagt, willst du auf jeden Fall bleiben, aber ich brauche ein bisschen mehr Struktur. Dann habe ich mir jede Woche, und das war ein Riesenaufwand, diese Struktur da eingemalt. Und dann ist X47, die produzieren den ja auch für mich, auf mich zugekommen und hat gesagt, hör mal, Lars, sollen wir nicht einen Planer für dich machen? Und so ist das Ding dann entstanden. Ne? Aber es ist im Prinzip viele Dinge, die im Bullet Journal auch gibt, sind da ja auch mit drin teilweise, aber alles mit ein bisschen mehr Struktur.
Also, das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Und was ich super finde, wirklich, also was ich super finde, es bietet eine enorm große Fläche der Selbstreflexion. Und das ist etwas, was ich sowieso klasse finde, weil ich finde, das bauen wir viel zu wenig in den Alltag ein. Und dieser Fokusplaner, ich würde nicht sagen, er zwingt mich dazu, vielleicht ist das Wort zu groß, aber er erinnert mich immer mal wieder dran. Ne? Guck doch nochmal genauer hin und reflektiere dich. Und ich würde jetzt aber gerne nochmal auf die To-Dos zu sprechen kommen. Du hast gesagt, To-Do-Listen sind blöd, To-Do-Listen lieber nicht mehr machen. Stattdessen machen wir.
Nutzen einen Kalender. Und ja, das ist relativ einfach. Also muss ja auch nicht der Fokusplaner sein. Man kann das auch mit einem digitalen Kalender machen. Ne? Also ich habe auch durchaus Kunden, auch in meinen Workshops oder so, oder von meinen Klienten, die das auf dem digitalen Kalender machen. Aber es ist einfach so, ich gehe für eine To-Do-Liste, hatte ich ja eben erzählt, ne? Nicht mal die Hälfte erledigen wir. Ne? Wir führen im Prinzip eine Liste von Aufgaben, die wir niemals erledigen. Schändlich schlechtes Gewissen. Unterscheiden nicht zwischen dringend und wichtig und, und. Also alles irgendwie Käse. Wie komme ich da raus? Indem ich einfach meinen Kalender nutze. Und zwar, wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, ich muss irgendwas tun, dann schreibe ich mir das in meinen Kalender. Und zwar als Zeitblock mit mir selbst. So, das ist ganz, ganz einfach. Ich kriege irgendeinen Vertrag zugeschickt, ich muss einen Vortrag halten, keine Ahnung. Und ich gucke jetzt, oh, das ist in 3 Wochen, gucke ich mal in meinen Kalender, wann habe ich denn Zeit? Ach, in 2 Wochen, da habe ich Donnerstagnachmittag Zeit oder Mittwochnachmittag, egal. Trage ich mir einen Kalender ein, zack, dann mache ich das. So, dann habe ich das da drin stehen. Und das mache ich mit allen Aufgaben. Das hat 2 entscheidende Vorteile. Und egal, ob ich es analog oder digital mache, ist wurscht. 2 entscheidende Vorteile. Der erste Vorteil ist, sobald ich es irgendwo eingeplant habe, habe ich dafür Zeit reserviert. Ich signalisiere meinem Unterbewusstsein, Lars, du hast einen Plan und ich werde sofort ruhiger. Der Stress nimmt ab, weil ich weiß, ich habe es dort notiert. Ich habe Zeit reserviert, weil ich muss ja Zeit haben, dafür das abzuarbeiten. Das ist das eine. Das ist schon mal gut. Das zweite ist, dass es uns unsere Grenzen zeigt. Es zeigt unsere klassische Überforderung, weil in so einem Kalender habe ich ja nur ganz begrenzt Platz. Auf so eine To-Do-Liste, da kann ich ja 10.000 Sachen aufschreiben. In den Kalender kriege ich aber nur so viel rein, wie ich gerade Platz an dem Tag habe. Und man sollte um Gottes Willen ja nicht den ganzen Tag voll planen. Ich weiß, es gibt da auf YouTube irgendwelche Produktivitätsexperten, die planen sich da 15 Minuten Blöcke rein. Funktioniert, also glaube ich, dass das funktioniert bei keinem Menschen. Aber ich bin gezwungen jetzt, meine ewige To-Do-Liste wirklich in meinen Kalender zu packen. Und wenn ich das mit meinen Kunden mache, das ist wie so eine Schocktherapie, so nach dem Motto, ja, Moment mal, mein Tag hat ja gar nicht 72 Stunden. Ja, sage ich genau, das ist das Problem. Hm. Du kannst es gar nicht alles erledigen. Deine Überforderung wird dir sofort klar. Jetzt bist du gezwungen, Prioritäten zu setzen, weil du kannst dir nicht auf diese endlose To-Do-Liste schreiben, sondern jetzt schreibst du es nur noch in den Kalender. So, jetzt musst du ja sagen, okay, jetzt muss ich Sachen liegen lassen. Ich muss jetzt Nein sagen. Und wenn mir diese Überforderung klar ist und wenn ich sehe, ich muss Prioritäten setzen, dann fällt mir das Nein plötzlich auch leichter. Und das ist der zweite entscheidende Vorteil. Ne? Also ich habe auf der einen Seite einen Plan und auf der anderen Seite bin ich gezwungen, Prioritäten zu setzen, weil der Platz begrenzt ist.
Klingt auf jeden Fall total einleuchtend und jetzt werden viele Menschen vielleicht sagen, na ja gut, aber manchmal sammle ich ja auch einfach To-Dos, die will ich ja gar nicht irgendwie oder ich habe gar nicht den Anspruch, sie sofort zu erledigen, aber es sind Dinge, an die muss ich ja nochmal denken, das zu machen. Was rätst du diesen Menschen mit solchen Teilen? Auch ab in den Kalender oder darf es dann doch noch so eine so eine Themensammlungsliste oder ich weiß nicht, wie man sie dann nennt, so einen Themenparkplatz oder so geben?
Ja, genau, das ist genau, was du sagst, das ist der Ideenspeicher. Den hast du auch ja im Fokusplaner, ne? Da schreibst du deine Ideen rein. Und es ist ganz bewusst und das Wording macht sehr, sehr viel. Es ist keine Aufgabenliste, es ist ein Ideenspeicher. Ich fand mal ganz toll, mir hat mal einer gesagt, er sieht das wie so ein Komposthaufen. Ja? Nicht Ideenspeicher, sondern Komposthaufen. Ist egal, wie man es nennt. Ein anderer hat gesagt, das ist mein Parkplatz. Ne? Egal, Hauptsache du nennst es nicht Aufgabenliste, weil alles, was du da drauf schreibst, ist einfach nur erstmal, damit es aus dem Kopf rauskommt. Das ist ja wichtig, ne? Weil sonst ploppt das da hoch. Ich habe heute eine Idee. Ne? Mein eigener Ehrgeiz bringt mich wieder auf irgendeine Idee, ich habe wieder Feuerwerk im Kopf und dann, das wäre ja eine super Sache, die soll ich unbedingt. So, schreibe ich mir da drauf und dann lasse ich sie da erstmal liegen, marinieren, kompostieren, was auch immer. Und dann gucke ich mal einmal die Woche da drauf und dann kann ich ja sehen, ist das überhaupt noch so toll, dass ich da überhaupt nachgehe. Vielleicht lasse ich auch mal einen Monat drauf liegen. Im Fokusplaner, den du hast, ist das ja nach Monaten sogar aufgeteilt, ne? Sodass ich sagen kann, oh, die Idee, ich schreibe mir die schon mal für den Mai auf. Jetzt, die nächsten 2 Monate, weiß ich sowieso, habe ich überhaupt keine Zeit dafür. Ne? Und dann, wenn ich den Mai habe, dann gucke ich mal da drauf und können wir mal angucken, was ist denn da drauf gelandet. Also diese ganzen Ideen auf jeden Fall aufschreiben, irgendwo separat sammeln. Da würde ich auch nicht einen Kalender für nehmen, das müllt den ja nur zu. Aber die nicht als Aufgaben nehmen, sondern wirklich nur als Ideenspeicher. Und oftmals, und mir passiert das wirklich, ich sage mal, mit 50% der Dinge, die ich da drauf schreibe, haben die sich irgendwann von alleine erledigt.
Das stimmt. Und seitdem du dich mit diesem Thema so auseinandersetzt und so viel recherchiert hast, so viel entwickelt hast, auch den Fokusplaner jetzt jeden Tag benutzt und so weiter, wie würdest du sagen, hat sich dein Leben in den letzten vielleicht 5 Jahren vielleicht passt das, in den letzten 5 Jahren verändert? Also wie hast du dich selbst entwickelt, wenn du so in die Selbstreflexion gehst? Was ist mit dir persönlich passiert?
Also ich bin noch lange nicht da, wo ich vielleicht irgendwann mal hin will. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da jemals hinkomme. Das ist aber auch nicht wichtig. Also ich, wenn du mich so fragst, von 0 bis 100% Fokus, würde ich sagen 80. Ne? Mhm. Habe ich vielleicht geschafft. Ne? Also ich glaube schon, dass ich da relativ gut bin. Was sich total geändert hat, ich bin total selbstbestimmt. Ja? Mhm. Das hat mir wirklich die ganze Fokusreise gebracht. Ich habe das Gefühl, ich bin selbstbestimmt. Ich bin nicht mehr fremdbestimmt. Und das war früher wirklich ganz, ganz anders. Und dieses Selbstbestimmtsein, nicht mehr von irgendwelchen Feuerwehraufgaben getrieben sein, das gibt mir ein ganz, ganz großes Wohlgefühl, dass ich mich wirklich viel, viel wohler fühle. Ich bin glücklicher, ich glaube, einfach erfüllter.
Hm. Wie würdest du für dich, du sagtest jetzt gerade erfüllter, ich hätte vielleicht auch eine Zufriedenheit dazu gepackt, wie definierst du das für dich? Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Das ist, wenn ich das so leben kann, wie ich es mir vorstelle. Ne? Wenn ich Zeit ja. habe für Dinge, die mir wichtig sind. Also einfaches Beispiel, in meinem ideale Woche ist ja auch im Fokusplaner. Mhm. Und ich mache gern Sport. Ne? Also ich fahre gern Fahrrad, ich spiele gern Golf. Und hatte ich früher natürlich nie Zeit für. Ne? Klar, Firma gegründet, die ersten Jahre nur im Hamsterrad Vollgas. Wirklich komplett gar nicht mehr gemacht. Ne? Und das war natürlich auch wirklich ein Grund für eine große Unzufriedenheit. Mhm. Klar. Parallel mit meinen Kindern kaum Zeit verbracht, mit meiner Frau kaum Zeit verbracht, ne? Weil ich war ja nur, ich sage immer, die ersten 3 Prioritäten waren ganz klar vergeben während der Zeit. Firma, Firma, Firma. Ja, irgendwie klar. So, egal. Was ich sagen wollte ist, dass ich für diese Dinge alle mittlerweile Zeit habe und so viel Zeit, wie ich mir nehmen möchte, das ist für mich, da würde ich sagen, das ist für mich eine große, bringt bei mir eine große Zufriedenheit. Ich habe jeden Mittwoch ab 13 Uhr meinen Kalender geblockt in meiner idealen Woche. Da fahre ich Fahrrad. Jeden Mittwoch steht das da drin. Das schaffe ich nicht jeden Mittwoch, es steht aber erstmal da drin. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn ich jetzt so einen Navi fürs Leben-Workshop mache, der fängt meistens mittwochs an, schaffe ich es natürlich nicht, ist aber ja nicht schlimm. Aber erstmal steht es da drin. Freitag ab Mittag steht drin, Golfspielen. Schaffe ich auch. Meine Frau hat sich gerade ein Pferd gekauft. So, jetzt muss ich ihr dabei helfen. Aber dadurch, dass ich wirklich so selbstbestimmt bin, habe ich da auch viel Zeit für, ihr dabei zu helfen. Oder meine Kinder, die sind alle erwachsen, ne, und brauchen jetzt in unterschiedlichen Phasen auch unterschiedliche Unterstützung und sowas. Da habe ich viel mehr Zeit für, als in meiner Hamsterrad-Karriere. Da habe ich nämlich überhaupt keine Zeit dafür. Und das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr stark bereue.
Jetzt werden wahrscheinlich viele Kritiker, die zuhören, sagen, naja, der Lars hat gut reden, der ist Unternehmer, der ist selbstständig, natürlich ist er selbstbestimmter und so weiter. Ich als Angestellter in einem Unternehmen und. Du kennst das wahrscheinlich alles selbst, was da kommen könnte. Klappt das, was du an Tipps mitgibst, kann das wirklich jeder, egal in welchen Lebensumständen er sich befindet? Würdest du das sagen, dass es jeder kann?
Also es ist natürlich, wenn ich in einer Führungsposition, in so einer Sandwich-Position bin, dann ist es natürlich immer schwieriger. Aber du glaubst ja nicht, was ne, ich in meinen Workshops dann höre. Ich halte ja Vorträge, gebe Workshops. Ich habe jetzt letztens, das war ganz lustig, einen Workshop im Hochschule der Polizei gehalten. Ne, da saßen Polizeipräsidenten aus ganz Deutschland. Kommissare, die haben so Präsidien dann geführt und. Ne? Und dann habe ich natürlich erzählt und dann sagte einer, ja, Moment mal, ne? Unternehmer, ne? Ja, die können sowas ja, die sind ja selbst. Da habe ich gesagt, wisst ihr eigentlich, was Unternehmer sagen? Ihr seid alle Beamte. Ne? Die sagen alle, boah, wenn ich Beamter wäre, dann könnte ich ja das alles machen. Ne? Und so ist es ja immer, man denkt immer, die anderen können, aber Unternehmer, ne? Und ich habe ja jetzt so oft meistens mit Unternehmern zu tun, die fühlen sich genauso fremdbestimmt wie die alle anderen auch, weil da sind die Kunden, da sind die finanziellen Herausforderungen, die haben auch meistens Familien, die haben auch Immobilien, die Wohnung muss geputzt, renoviert werden, keine Ahnung, der Kleiderschrank aufgeräumt, der Keller ausgemistet, der Garten endlich mal die Unkraut gejätet, der Rasen gemäht, die Kinder irgendwie Elternabende und die haben auch dieses volle Leben, jeder hat das und deshalb, die Tools helfen jedem, da bin ich mir sicher. Beruflich gibt es auch Möglichkeiten in dieser Sandwich-Situation. Ne? Da gibt es auch tolle Tools, die man da nutzen kann und die wirklich einfach sind, um da auch diese Belastung runterzufahren, dass ich nicht in diese Pseudoproduktivität verfalle. Ne? Weil auch da, ich gebe ja auch da Workshops, ne? Also wenn ich jetzt zu Firmen eingeladen bin und da sitzen dann lauter Führungskräfte, biete ich auch da natürlich im Organisationsbereich Tools an, aber oben auf der Zielsetzungsebene, das trifft für alle zu. Für alle, für allen gleich.
Und ich finde es nochmal ganz wichtig, was du vorhin auch gesagt hast. Wir haben ja letztendlich, du hast es angedeutet, wir haben ja letztendlich auch Glaubenssätze und Antreiber und so weiter. Und ich glaube, die zu identifizieren, also ich weiß ja, ich werde auch immer angeguckt wie so ein Außerirdischer, wenn ich mich hinstelle und sage, du hast am Ende eine Wahl, also es liegt an dir. Ja, und auch diese Grenzen zu setzen. Ja, und viele glauben, dass sie aus diesem Hamsterrad eben auch im Angestelltenverhältnis nicht rauskommen, weil, naja, aber dann wird mir doch ein Termin da reingeblockt. Ja, aber du hast doch die Wahl auch abzulehnen. Trau dich einfach auch mal abzulehnen, wenn du wenn es dir da nicht reinpasst. Und häufig sind tatsächlich, und das ist, wenn man dahinter guckt, wirklich dieses Gefühl, ich möchte doch gemocht werden, ich möchte nicht abgelehnt werden und so weiter. Und deswegen traue ich mich nicht wirklich zu dem zu stehen, was ich eigentlich möchte. Und ich sage den Menschen ganz, ganz häufig, am Ende musst du selber gucken, was ist für dich wichtiger. Möchtest du lieber die Erwartungen anderer erfüllen? Ja, und deine eigenen bleiben auf der Strecke? Oder ist dir deine Gesundheit, deine Familie und das, was du eigentlich im Leben möchtest, viel, viel wichtiger? Und ich glaube, wenn wir uns alle trauen würden, auch im Angestelltenverhältnis Grenzen zu ziehen, dann wird nichts Schlimmes passieren. Es wird niemand rausgeschmissen, es wird niemand gefeuert, es entsteht vielleicht Irritation, was macht der denn jetzt? Aber wenn man in dem Moment ganz klar vielleicht auch mal die Meetingstruktur hinterfragt, muss ich wirklich in jedem Meeting dabei sein oder ist es völlig unsinnig und es reichen andere Menschen, weil ich gar nichts dazu beitragen könnte. Wenn wir das alles mal hinterfragen würden, dann würden wir uns viel häufiger Freiräume einfach schaffen und wenn wir mutiger werden, wirklich zu uns zu stehen, oder?
Absolut. Kann ich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Das ist genau richtig. Wir haben immer die Wahl. Und das ist auch das, was ich immer sage, du hast die Wahl. Ne? Du bist zwar jetzt da, aber du hast die Wahl. Und bei mir ist, und das nochmal so, da kann ja jeder mal sich reflektieren von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht mal, ne? Wenn es gibt diese drei Überforderungsfallen, nenne ich die. Ne? Das erste ist, wenn man oftmals zu anderen oder zu sich selbst sagt, ich muss. Das ist schon mal das erste Anzeichen, ne? Weil man muss erstmal gar nichts. Zweite ist, alles ist wichtig. Ne? Da gibt es von Maxwell das schöne Zitat, man kann die Unwichtigkeit von quasi allem nicht überschätzen.
Ja.
Muss man erstmal sacken lassen, ne? Aber ist wirklich so, alles ist wichtig. Und das dritte, in der Überforderungsfalle, ich kann beides tun. Und diese drei Dinge, ich muss, alles ist wichtig, ich kann beides tun, das sorgt dafür, dass man nämlich komplett im Hamsterrad ist. Ne? Und wenn man da mal guckt, und das hat, wie du eben gesagt hast, genau mit diesen Glaubenssätzen zu tun, Anerkennung und, ne? Da kann man einfach mal bei sich selbst gucken, bin ich da irgendwo gefangen? Ne? Ist das eine Sache, die ich mir selbst oft einrede? Alles ist wichtig. Das ist ja oftmals auch so. Ja, das ist doch wichtig. Oder wer soll es denn sonst machen? Oder das muss doch gemacht werden. Ja, muss gar nichts. Nein, muss gar nicht.
Ne? Genau.
Und wenn Menschen auf ihr Leben zurückgucken und das und dann werden sie ja oft, also da hat ja diese Palliativpflegerin, dieses ganz bekannte Buch, was Sterbende am meisten bereuen, hast du vielleicht auch schon mal von gehört oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ne? An Position 1 ist ja, nicht das eigene Leben gelebt zu haben.
Korrekt.
Das hat damit zu tun, nicht Nein gesagt zu haben, immer allen anderen das Recht gemacht zu haben und nicht auf sich selbst gehört zu haben. Ja. Wenn du immer sagst, ich muss, alles ist wichtig und ich kann beides tun, dann hängst du in der Überforderungsfalle und dann wirst du nie dein eigenes Leben leben.
Es ist schön, dass du das Buch nochmal eingebracht hast, denn das bringe ich auch des Öfteren und dann sage ich zu den Menschen auch immer, am Ende des Lebens ist doch das Schlimmste, was du tun kannst, dass du bereust, nicht dein eigenes Leben gelebt zu haben, sondern eher damit beschäftigt warst, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Und das ist doch ganz, ganz traurig. Und dann stellst du am Ende deines Lebens das fest, dass du auch nie für dich selbst irgendwie eingestanden hast, dass du nie an dich selbst gedacht hast, sondern immer nur an andere. Und häufig sind es genau diese Erwartungen. Und was ich häufig auch sage, ist, du machst zum Beispiel einen Job, der dir nicht gefällt, ja, und weißt, der tut dir eigentlich einfach nicht gut, um Geld zu verdienen, um dir Dinge zu kaufen, um Menschen zu beeindrucken, die du eigentlich doch gar nicht magst. Und das ist doch total bescheuert, wenn man
Ja,
mal drüber nachdenkt.
genau.
Und
Ja.
deswegen wieder, um auf Zeitmanagement und Fokus zurückzukommen, deswegen finde ich es so wichtig, wirklich für sich selbst einzugestehen und auch mal Nein zu sagen zu den Sachen. Ne? Und da tun sich tatsächlich viele auch schon schwer. Und deswegen finde ich deine Arbeit so super wichtig und dass du Tools und Methoden mit an die Hand gibst, wie es Menschen schaffen, sich auf das wirklich Wichtige wieder zu fokussieren. Das ist nämlich das,
Genau.
was du immer sagst.
Genau.
Ja.
Ja, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
Sehr schön. Das habe ich schon so oft gehört. Lieber Lars, bevor wir zur Schlussrunde quasi kommen, vielleicht hast du jetzt, ich habe dich nicht darauf vorbereitet, aber vielleicht hast du da jetzt tatsächlich ein bisschen was im Petto. Kannst du irgendwelche Literatur empfehlen, wenn man jetzt Lust hat, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen? Es darf auch deine eigene sein, dich weiter damit zu beschäftigen. Was kann man nachlesen? Wo kann man was nachlesen? Wo darf man sich informieren? Gerne mal raushauen, was dir so einfällt, was dir vielleicht auch geholfen hat.
Also als erstes, ne, der Esel nennt sich immer zuerst, natürlich muss ich mein eigenes Buch empfehlen, 7 Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Da geht es um Selbstmanagement-Tools. Das hat jetzt nicht nur was mit Unternehmern zu tun, aber ich arbeite gerade an einem neuen Buch, was sich dann so ein bisschen breiter aufstellt. Also das ist auf jeden Fall aber ein Buch, wo es sehr, sehr darum geht, wie man sich als Unternehmer da sicherlich besser selbst organisieren, selbst führen kann. Mein Podcast ist immer mein Hallo Fokus Podcast, kann ich natürlich auch in dem Zuge empfehlen, weil da geht es nur um Fokus und auch immer wieder interessante Themen. Ich habe Gespräche mit anderen, ich mache auch eigene Folgen, ich habe eine Podcast-Partner, mit der ich sehr häufig arbeite. Also auch interessant. So, das ist mein eigenes. So, jetzt aber nach außen geguckt. Also, wenn man sich mit dem Thema Fokus und Selbstführung beschäftigt, gibt es natürlich den Klassiker und den kann ich auch heute noch wärmstens nur empfehlen, 7 Wege zur Effektivität, Stephen Covey. Da gibt es mittlerweile eine Neuauflage. Der Sohn hat da so eine Kompaktausgabe draus gebaut. Richtig gut. Ich war sehr skeptisch, als ich gehört habe, boah, wie will man das denn jetzt kompakt machen? Weil das Buch ist ja auch schon relativ alt. Aber der hat das wirklich richtig toll gemacht. Die ganzen 7 Kernbotschaften sind drin und die sind heute genauso wichtig, wie sie vor 30 Jahren das Buch geschrieben hat. Also da hat sich nichts überlebt oder sowas, wie man von anderen Selbstmanagementbüchern ja durchaus sagen kann. Hier Getting Things Done oder sowas funktioniert aus meiner Sicht heutzutage nicht mehr. Also das ist das Erste. Covey, 7 Wege zur Effektivität. Gern die Kompaktausgabe. Super. Zweite ist, was mich jetzt neu, das letzte Buch zum Selbstmanagement, was mich wirklich richtig begeistert hat, ist Slow Productivity von Cal Newport. Mega Buch. Ganz, ganz einfach, 3 Lektionen drin und genau darum geht es, wenn man fokussiert arbeiten will. Einfach genau, was er da in seinem Buch schreibt. Ist ja ein toller Vordenker, der hat ja auch hier dieses konzentriert arbeiten, heißt es, glaube ich, auf Deutsch ja auch geschrieben und eine Welt ohne E-Mails. Also der macht sich über viele, viele Dinge Gedanken und diese Slow Productivity ist so eine Bewegung, die er ja ins Leben rufen will, wie diese Slow Food-Bewegung, wo er sagt, wir müssen wieder lernen. Ne? Und das ist ja auch Unterschrift des Buches, die Kunst ohne Burnout zu arbeiten und das müssen wir wieder lernen.
Vielleicht noch eins, was mir gerade einfällt, bevor ich zu der Schlussfrage komme. Ich glaube, wir haben doch auch ein gesellschaftliches Problem, oder? Also wir haben doch auch ein gesellschaftliches Problem, denn es ist doch immer noch bei uns tief verankert in der Gesellschaft, wer sehr wenig Zeit hat, wer viel beschäftigt ist und so weiter. Das sind doch die Erfolgreichen, auf die guckt man doch. Und jemand, der einfach mal sagt, nö, ich habe nichts zu tun und das ist völlig okay und ich lege mich heute den ganzen Tag aufs Sofa und gucke an die Decke. Wie wichtig ist das für dich? Also wie wichtig hältst du wirklich dieses bewusste Nichtstun? Fokuszeit für sich mit Nichtstun.
Also Müßiggang nenne ich das ja, ne?
So,
Das finde ich so ein
ja.
schönes Wort.
Ja.
Total wichtig, ne? Also, und genau was du sagst, das ist ein gesellschaftliches Problem, weil wir sind ja so erzogen, dass wenn man nichts tut, man tut ja nie nichts, ne? Also auch wenn ich auf dem Sofa liege und an die Decke starre, dann tue ich ja was, ne? Weil ich mache mir ja im Hinterkopf Gedanken, mein Unterbewusstsein arbeitet. Und ich glaube auch, dass substanzielle Arbeit ohne Müßiggänge zwischendurch überhaupt nicht möglich ist, ne? Und es ist ja so, ne, wir gar nicht mehr gelernt haben, tief abzutauchen, wirklich substanzielle Ergebnisse zu erzielen. Und genau darum geht es ja. Was ist Produktivität? Produktivität ist doch, wenn ich Substanzielles schaffe mit hoher Qualität. Also das ist für mich Produktivität. So. Und das schaffe ich aber nur, indem ich mir genau solche Zeiten halt auch gönne. Weil wenn ich nur arbeite, arbeite, arbeite und ein Produkt nach dem anderen rauspfeffer oder einen Text nach dem anderen schreibe, ein Buch nach dem anderen schreibe, dann kann das in der Qualität gar nicht so gut sein, wie wenn ich die Sachen richtig durchdenke und mein Unterbewusstsein drüber arbeiten lasse. Und ich habe ja mal sogar einen Kurs gemacht gegen Aufschieberitis. Da habe ich mittlerweile auch ein anderes Verhältnis zu, weil ich glaube sogar, dass wir das teilweise brauchen. Und da gibt es ja sogar Studien drüber, dass die Menschen, die direkt eine Sache erledigen, vom Ergebnis ein schlechteres Ergebnis produzieren, als die, die das ruhig auch mal ruhen lassen und ihr Unterbewusstsein im Hintergrund mal arbeiten lassen. Ne? Also deshalb, das brauchen wir auch. Wir brauchen diese Zeit der Ruhe, des Müßiggangs und die Produktivität, diese Pseudoproduktivität, jede Chatnachricht sofort zu beantworten, im Schnitt alle 6 Minuten, das ist gerade eine ganz neue Studie rausgekommen. 10.000 haben sie da untersucht. Im Schnitt werden alle 6 Minuten der E-Mail-Eingangskorb gecheckt. Muss ich mir vorstellen. Das ist ja Suchtverhalten, ist das ja. Ne? Und ja, aber das ist ja Pseudoproduktivität. Da kommt ja nichts Substanzielles bei raus. Ne? Und deshalb diese Müßiggänge, mal Beine hochlegen und mal über Sachen nachzudenken, mal was reflektieren, auch vielleicht was lesen in diesem Bereich, wo man sich weiterbildet. Das ist super, super wichtig.
Den Posteingang, da musste ich gerade ein bisschen schmunzeln. Da habe ich nämlich dran gedacht, ich hatte das vor ein paar Jahren mal in irgendeinem Buch gelesen, wo dann auch gesagt hat, das ist doch völlig bescheuert, dass wir da irgendwie 50 Mal am Tag unseren Posteingang checken, den E-Mail-Posteingang checken, weil wir wären ja früher auch nicht 50 Mal am Tag zum Briefkasten gelaufen und hätten geguckt, ob Post gekommen ist. Also eigentlich ist es total bescheuert. Und ja. Ich finde, es ist ein super, super spannendes Thema. Gut Ding will Weile haben, fällt mir dazu ein, zu dem, was du gerade erzählt hast. Und vielleicht jetzt zum Schluss, jetzt ist es wirklich Schluss. Ich hätte noch 2 Millionen Fragen. Ich finde das Thema mega spannend. Aber vielleicht magst du noch so die 3 Dinge sagen, aufzählen, die Menschen helfen, wenn sie jetzt sofort sagen, okay, was kann ich denn jetzt akut tun, um meinen Fokus zu verbessern? Gibt es da vielleicht die Top 3, wo du sagst, das sind Sofortmaßnahmen, die kannst du jetzt gerade einlegen?
Also 2 würde ich gerne nennen.
Ja, auch das ist okay.
Ja,
Dann machen wir
okay.
2, natürlich.
Machen wir 2. Das erste ist, jeden Tag Fokuszeit einplanen. Das ist wirklich das A und O. Wenn ihr das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören und ihr fühlt euch überarbeitet, gestresst, arbeitet nicht an den Dingen, die euch wichtig sind und so, plant euch jeden Tag Fokuszeit an. Einen festen Tag. Eine feste Stunde, eine feste halbe Stunde, es kann auch durchaus 20 Minuten am Anfang sein, man kann die ja wachsen lassen, wo ich einen Termin mit mir selbst mache und die nenne ich Fokus. So, das würde ich als allererstes mal machen und das wirklich jeden Tag. Ne? Am besten, bei den meisten funktioniert es morgens sehr gut, bevor ich E-Mails checke, bevor das Tagesgeschäft über mich hineinbricht, Fokuszeit machen. Und da tue ich Dinge, die mir gut tun. Das können persönliche Dinge sein, das können geschäftliche Dinge sein, aber das darf nicht sein, ein Angebot schreiben, E-Mails beantworten. Das ist nicht Fokuszeit, sondern Fokuszeit ist wirklich die wichtigen Dinge. Das kann auch Sport sein, das kann auch Zeit mit dem Partner, mit den Kindern sein, aber einfach eine Zeit im Kalender jeden Tag drin haben, wo ich sage, jetzt tue ich die Dinge, die mir wichtig sind, die Fokuszeit. Das ist das Erste. Das kann man sofort machen, fang klein an. Ich sage immer so klein wie möglich, 20 Minuten reichen. Vielleicht lass das hinterher dann wachsen, wenn er merkt, das tut mir gut. Hinterher vielleicht bis zu 2 Stunden oder 3. Erstes. Zweites ist, was ich jedem an Rat geben darf, und das ist auch wirklich relativ einfach, und du mit einem Fokusplaner kennst das ja auch, die Woche vorplanen. Ich sage immer, eine nicht geplante Woche ist eine Scheißwoche oder eine vergeudete Woche. Wenn ich in eine Woche reingehe und keinen Plan für die Woche habe, kann da nichts Gutes bei rauskommen. Weil in der Wochenplanung Die besteht aus drei Phasen. Ich will sie aber gar nicht zu sehr kompliziert machen. Das Wichtigste in der Wochenplanung ist, dass ich mir im Vorfeld vor der Woche überlege, was mache ich jetzt in dieser Fokuszeit genau? Ich habe ein Ziel. Da gehe ich jetzt mal von aus. Ja? Wir haben ein Ziel. Wir haben eine Vision für unser Leben. Und jetzt überlege ich mir jedes Mal, Sonntagabend, bevor ich in die Woche gehe, vielleicht auch Freitag, egal, Hauptsache vor Montag. Was will ich denn jetzt nächste Woche erreichen, was mich beim Ziel näher bringt? Das kann ja ein Minischritt sein. Ich kann ja mal in den Kalender gucken und sehe, boah, die Woche ist echt voll. Ich nehme mir eine Kleinigkeit vor. Ich will vielleicht ein Buch schreiben, das ist ein großes Ziel von mir. Wenn ich zwei Seiten schaffe nächste Woche, wäre ja schon toll. Oder vielleicht auch drei. Wenn ich aber merke, der Kalender ist relativ offen, ich habe viel Zeit, dann kann ich ja sagen, weißt du was, ich nehme mir vielleicht ein bisschen mehr vor. Ich habe mehr Energie, mehr Kapazitäten geistig. Dann nehme ich mir vielleicht ein bisschen mehr vor. So, und dann, wenn ich das habe, wenn ich dieses Ziel habe, was ich mir in dieser Woche erreichen will, dann sage ich, okay, und jetzt lege ich fest, was ich in jeder Fokuszeit mache, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn du das schaffst, konsequent dran zu bleiben, da wirst du sehen, da kriegst du die PS plötzlich auf die Straße, weil dann ist das Hamsterrad ganz weit weg, weil dann kommst du vorwärts. Und jeder, der das macht, der mit dem Fokusplaner arbeitet, der das so macht, die Woche plant, auf seine Ziele hinarbeitet, der sagt, plötzlich kommt ein ganz anderes Momentum rein. Und die zwei Tools, die Fokuszeit täglich und die Wochenplanung, sind da ganz essentiell.
Vielen Dank. Und ich würde tatsächlich noch ergänzen, vielleicht ist das der dritte Punkt
Ja, gerne.
oder einfach nur noch ein Aufruf, seid gnädig mit euch selbst. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr von heute auf morgen euer Verhalten komplett verändern könnt, was ihr über Jahre aufgebaut habt. Seid gnädig mit euch selbst, auch was Rückschläge vielleicht angeht, wenn ihr das Gefühl habt, okay, ich bin da wieder in alte Verhaltensmuster verfallen. Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Aufsteigen, weitermachen, wieder neu versuchen. Irgendwann gelingt es und irgendwann klappt es. Ja.
Super Ergänzung, Stefan, absolut richtig. Genau. Wenn man damit nämlich anfängt mit der Fokuszeit, dann nicht darüber ärgern, dass es an zwei Tagen nicht geklappt hat, sondern über die 3 Tage freuen, die es geklappt hat. Ne? Oder wenn ich diese Woche das Ziel, was ich mir vorgenommen habe, vielleicht, was ich in der Fokuszeit machen wollte, nicht geschafft habe, nicht schlimm, nächste Woche habe ich die nächste Chance. Ne? Und genau wie du sagst, gnädig sein und nicht wieder unser größter Kritiker selbst sein. Das sind wir ja häufig.
So ist es. Mein lieber Lars, ich danke dir sehr. Diese Stunde ist wirklich wahnsinnig schnell vergangen. Ich fand dieses Gespräch sehr, sehr interessant. Ich danke dir sehr, dass du mein Gast warst und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
Danke dir, Stefan, hat Spaß gemacht, hast sehr, sehr gute Fragen gestellt, war richtig toll. Danke dir.
Gerne. Tschüss.
Ciao.